Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, dass nichts mehr bleibt? Du hast alles versucht, aber es bleiben Probleme bestehen. Ich weiß nicht, in der Familie, in der Arbeit, vielleicht in deiner Beziehung mit Gott. Und du fragst dich, gibt es da einen Ausweg? Komme ich irgendwie weiter? Du siehst kein Licht am Ende vom Tunnel. Genau in so einer Geschichte, in so einer Situation befindet sich die Witwe, von der wir jetzt gleich lesen werden, in der Geschichte 2. Könige 4, Vers 1 bis 7. Die Witwe war am Ende ihrer Kraft. Sie wusste nicht weiter. Sie wusste nicht, sie hatte keine Möglichkeiten mehr gesehen. Es war so weit, dass sie so hohe Schulden hatten, dass sie sogar Angst hatte, ihre Kinder werden ihr weggenommen. Und dann tauchte Lisa auf in dieser Geschichte. Sie wendet sich an ihn und er stellt ihr eine ungewöhnliche Frage. Er stellte die Frage: Was hast du im Haus, in deinem Haus? Und ich möchte die Frage auch als Aufhänger für meine Botschaft nehmen, jetzt für den ersten Teil, und euch auch zum Aufrufen, darüber nachzudenken. In der Not von der Witwe, da klingt die Frage, was hast du in deinem Haus, irgendwie ironisch oder komisch, weil was könnte sie schon im Haus haben, was ihrem Leid helfen kann, dass es besser wird? Und wir werden gleich entdecken, dass es Gott oft genau da anfängt zu wirken, wo wir denken, dass nichts mehr geht, aber wo es vielleicht noch was Kleines gibt. Und an diesem Kleinen knüpft er an und er lässt daraus was Großes entstehen. Gott kann auch bei dir in deinem Leben da anknüpfen, wo du Schwäche hast, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll, aber wo es vielleicht doch noch was gibt, das du ihm zur Verfügung stellen kannst. Wir lesen diesen Text 2. Könige 4, Vers 1 bis 7. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er dein Knecht, dein Herrn, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meiner beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie antwortet: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße, was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Ja, Elisa ist für diese arme Witwe da, sehen wir. Er ist betroffen von der Situation. Und wenn wir ein wenig ausholen, den Kontext anschauen, das werden wir nachher auch noch, soweit ich weiß, die Geschichte sehen, die im Kapitel davor kommt, dann ist es etwas Besonderes, dass der Elisa hier auf diese einzelne Frau eingeht, von der wir nicht mal den Namen erfahren. Weil im Kapitel davor, da geht es um Könige und man könnte denken, ja, um die Könige, um die hochgestellten Personen. Das ist ja klar, dass da Gott sich durch Elisa um die kümmern muss oder kümmern wird. Aber Gott ist genauso für diese einzelne Witwe da. Er ist für ihre Not da. Er sieht den Blick, er hat seinen Blick auf die Geringen, auf die Armen gerichtet. Der Text beginnt ja mit dem Satz: Und eine Frau. Also Gott ist, obwohl er jetzt gerade die Geschichte von den großen Königen und er hat ihnen geholfen, hinter sich hat, richtet sie Elisa seinen Blick auf diese einzelne Frau. Gott trägt zwar das Schicksal von der ganzen Welt, er ist mächtig und steht über allem, aber er ist da für die Situation von jedem Einzelnen. In Matthäus 10, Vers 29 bis 31, dass dieser bekannte Vers: Welchen Wert hat schon einen Spatz? Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon weiß. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst und ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Oder im Psalm 34 lesen wir, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Der Herr ist bei dir, er kennt deine Verzweiflung, die Situation, in der du gerade steckst, wo du vielleicht heute Morgen auch hergekommen bist, und er geht persönlich auf dich ein. Du bist wertvoll in seinen Augen. Und trotzdem können wir uns vielleicht fragen, ja, warum kam es dann überhaupt zu der Situation, in der die Witwe jetzt gesteckt hat, obwohl ihr Mann doch ein Prophet war, obwohl er dem Herrn gedient hat, ist es so weit gegangen, dass die Familie in Not gekommen ist. Und zwar in ziemlich große Not. Die Witwe sagt ja sogar über ihren Mann, du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Und ich habe mich gefragt, ob meine Frau das auch über mich sagen kann, ohne sich zu schämen oder rot anzulaufen. Er hatte ein gutes Zeugnis, dieser Prophet. Und trotzdem hat er die Familie in tiefe Schulden hinterlassen. Wir wissen nicht, warum das so war. Es ging so weit, dass der Gläubiger, also derjenige, bei dem die Familie Schulden hatte, kam und wollte die Söhne holen. Und wir lesen eigentlich im Alten Testament, im zweiten Mose, dass man Witwen und Waisen nicht bedrängen soll. Und auch im Neuen Testament wird darauf hingewiesen, dass der Dienst an Witwen und Waisen was sehr Wertvolles ist. Zum Beispiel Jakobus 1, Vers 27. Aber irgendwie war das so, dass man in der Zeit damals das nicht beachtet hat. Vielleicht zeigt es auch, in welcher Situation das Volk Israel damals war. Sie haben sich nicht so sehr mit Gott beschäftigt. Und in dieser ausweglosen Situation weiß die Witwe nichts anderes mehr zu tun. Sie wendet sich an den Propheten Elisa. Sie geht zu ihm. Sie schreit zu Elisa. So haben wir es gelesen. Sie kann nicht mehr still sein. Und genau das ist das Richtige. Sie tut das Richtige. Sie geht mit ihrer Angst zu Elisa und damit zu Gott. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Wieder ein Vers aus Psalm 34, Vers 18. Wie oft plagen wir uns in Umständen und denken, wir müssen auf die Zähne beißen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir fressen die Angst in uns rein, versuchen es irgendwie runterzuwürgen. Aber wir müssen doch nicht so lang kämpfen und kämpfen und kämpfen, bis alles am Ende ist, so wie bei der Witwe, und wir gar keinen Ausweg mehr sehen, sondern wir dürfen schon viel früher zu Jesus kommen. Wir dürfen jeden Tag mit ihm teilen, alle Anliegen, die wir haben, alles, was uns bedrückt, was wir auf der Seele haben. Er hat ein offenes Ohr für uns. Wir dürfen zu ihm schreien. Und dann fragt Elisa die Witwe, was sie sich denn wünscht. Er bittet sie, sich nochmal klar zu werden im Kopf, was möchtest du eigentlich, in welcher Situation steckst du, was soll Gott für dich tun? Und er stellt dann die ungewohnte Frage, was hast du in deinem Haus? Und interessanterweise äußert die Witwe gar keinen Wunsch, sie antwortet vielmehr auf diese zweite Frage und sie hat eine relativ negative Sicht. Sie sagt, dass sie eigentlich nichts mehr hat, nur noch diesen kleinen Krug Öl. Der letzte wertvolle Gegenstand vielleicht, den sie noch irgendwo versteckt hat in ihrem Haus, genau darauf achtet, dass ja nichts verschüttet geht, da hängt so ihre Hoffnung vielleicht dran, aber sie weiß auf der anderen Seite auch, dass dieser Ölkrug keine Veränderung bewirken kann. Sonst hätte sie bestimmt schon längst die Schulden getilgt damit. Es war zu wenig, um ihre Kinder freizukaufen. Und Elisa sieht es und hört es und er knüpft genau an dem, was die Witwe gesagt hat, an. An diesem Ölkrug knüpft er an. Und er nutzt das, um daraus ein Wunder entstehen zu lassen. So dass die Witwe am Ende der Geschichte keinen Mangel mehr hat. Gott kann das Wenige, was wir haben, verändern und daraus was Großes entstehen lassen. Der erste Schritt ist zu erkennen, was haben wir denn in unserem Leben, in unserem Haus, das wir Gott zur Verfügung stellen können. Und die Frage, was haben wir in unserem Haus, soll uns nicht entmutigen und denken, ja, was habe ich überhaupt? Ich habe doch nichts. Sondern sie soll uns erinnern, dass Gott die kleinen Dinge wertschätzt. Die kleinen Dinge, weil er kann aus den kleinen Dingen, wenn wir sie in seine Hände geben, was ganz Großes machen. Für Gott ist es nicht wichtig, wie viel du hast, sondern ob du bereit bist, ihm das Wenige zu geben, was du hast. Und die Witwe ist eben bereit dazu. Sie gibt Elisa den Ölkrug, sie stellt ihn ihm zur Verfügung, ohne zu wissen, was genau passieren würde. Sie gibt das Letzte, was sie hat. Ja, ich finde es so interessant, dass es genauso ist, dass Gott immer wieder das Wenige aufgreift und da was entstehen lässt. Gott ist nicht so ein Gott, der über allem sitzt und sich nicht für uns interessiert und dann nimmt er den Eimer an Segen und kippt ihn einfach mal aus und hier habt ihr den Segen, so in der Art, sondern er guckt genau, wo sind unsere Bedürfnisse, was braucht diese Witwe, was brauchst du, was brauche ich, und da knüpft er an. Als Jesus zum Beispiel die 5000 speist in Matthäus 14, da nimmt er die 5 Gerstenbrote, die 2 Fische, die dieser kleine Junge gebracht hat. Er hätte ja auch einfach so Essen herzaubern können. Aber er knüpft daran an und es bleibt sogar noch was übrig. Dann gibt es dieses Gleichnis vom Senfkorn, das ist mir aufgefallen. Da lässt Gott aus diesem winzig kleinen Senfkorn einen ganz großen Baum entstehen, wenn man das in die Erde einpflanzt, in diesem Gleichnis. Der Baum könnte ja auch einfach so entstehen, aber er knüpft an diesem Senfkorn an. Als David, der Hirtenjunge, mit seinen Steinen und der Schleuder gegen den Riesen Goliath kämpft, dann nutzt Gott diesen kleinen Jungen, der vor der Welt verachtet war. Keiner hat geglaubt, dass der jetzt das Schicksal von Israel wenden könnte. Und er nutzt dem seine Fähigkeit mit den Steinen und der Schleuder, um den großen, mächtigen Feind zu besiegen. Auch als Mose zum Beispiel das von Gott den Auftrag gekriegt hat, zum Pharao zu gehen. Der Mose hatte Angst, das war eigentlich eine schwache Person in dem Moment. Und Gott sagt, ich helfe dir, ich nutze dich, genau dich. Und du kannst auch deinen Stab, den du in deiner Hand hast, nutzen. Und diesen Stab nehme ich und damit kannst du die Wunder vollbringen, die ich dir auftrage. So gibt es viele Beispiele, wo Gott immer das Wenige, was wir haben, seien es unsere materiellen Dinge, die wir in unserem Leben haben, vielleicht unsere Fähigkeiten, vielleicht auch unser Vertrauen, mag es auch noch so klein sein, um daraus Dinge zu tun. Und die vielen biblischen Geschichten zeigen, dass nicht auf die Größe und den Wert eben ankommt von dem, was wir haben, sondern darauf, ob wir es Gott zur Verfügung stellen, ihm geben. Und dann kann er was tun zu seiner Ehre und auch zu unserem Wohl. Und so darfst du dir Gedanken machen, was du bringen kannst, ohne krampfhaft zu probieren, immer selber was zu verändern, was zu bewirken. Denk mal drüber nach, leg Gott deine Beziehungen hin, dein Geld, dein Auto, dein Glaube, deine Zeit, deine Gaben. Die Liste könnte man fortführen. Und es kann sein, dass dann ganz praktische Konsequenzen entstehen. Eine Beziehung, wo du vielleicht versuchst, hast, krampfhaft der Person ja was weiterzugeben vom Evangelium. Plötzlich beginnt es aufzublühen und es entsteht eine Möglichkeit, wo du von Jesus weitererzählen darfst. Oder du versuchst irgendwie zu spenden, aber es klappt einfach nicht. Und Gott kann dir helfen, deine Ausgaben zu kontrollieren, sodass am Ende vom Monat was übrig bleibt und du gerne spenden kannst. Oder auch Einteilung von der Zeit, denke ich manchmal, wenn unser Terminkalender so voll ist und wir denken, ah, wir sollten noch das und das machen. Gott kann uns auch da helfen, die Zeit richtig zu strukturieren, wenn wir sie ihm hinlegen, dass wir vielleicht Zeit haben für jüngere Menschen und auf sie zuzugehen, wie so eine Art Mentor, für sie da zu sein, sie zu begleiten. Oder Gott kann die Wohnung nutzen, die du hast, das Haus, so dass du Leute einladen kannst und gastfreundlich sein kannst. Also auf die Frage, was du in deinem Haus hast, müssen wir erstmal erkennen, was hat Gott in unserem Leben überhaupt uns geschenkt? Was halten wir vielleicht zurück, klammern uns daran? Und dann dürfen wir den Schritt gehen und es einfach Gott zur Verfügung stellen, ihm ausliefern. Ein kleines Beispiel ist mir begegnet von Georg Müller im 19. Jahrhundert. Er wollte mal ein Stück Land kaufen für seine Waisenhäuser. Er hatte das Gelände auf Ashley Down in Bristol ins Auge gefasst, aber der Landbesitzer verlangte 200 Pfund pro Acre, was zu viel für Müller war. Statt sich auf menschliche Verhandlungen oder das Bitten um Spenden zu verlassen, tat Müller das, was er immer tat. Er brachte die Angelegenheiten im Gebet vor Gott. Nach seinem Gebet verließ Müller das Treffen ohne eine Einigung. Doch schon am nächsten Morgen senkte der Landbesitzer den Preis auf 120 Pfund, weil er die ganze Nacht nicht schlafen konnte und spürte, dass er den Preis für Müller reduzieren sollte. Müller sah dies als ein klares Zeichen und kaufte das Land zu dem günstigeren Preis. Was ich daraus gesehen habe, ist, dass auch er, der Georg Müller, von dem wir immer wieder so viel lesen, von seinem Gebetsleben, er hat Gott vertraut, er hat ihm einfach anvertraut, dass Gott für die Weisen, um die er sich gekümmert hat, sorgen würde. Er würde sich um ihre Bedürfnisse sorgen. Aber auf der anderen Seite fand ich es interessant, Georg Müller hat nicht nur gebetet, sondern er ist genauso auch Schritte gegangen. Er hat sich darum gekümmert, nach einem Grundstück zu suchen, hat mit diesem Besitzer geredet. Er hat geschaut, was hat er an finanziellen Mitteln zur Verfügung. Er hat vielleicht kalkuliert, wie groß muss das Grundstück sein und so weiter. Das heißt, er ist auch Schritte gegangen. Er hat seine Energie, seine Zeit, seine Kraft, sein Geld, das zur Verfügung stand, die Spenden, Gott zur Verfügung gestellt. Dann gehen wir weiter in Vers 3. Da gibt Elisa dieser Frau dann eine Aufgabe. Er bittet sie, Gefäße zu besorgen und diese zu sich ins Haus zu holen, die Tür zu schließen und danach das Öl mit dem Öl, was ihr zur Verfügung stand, die anderen Gefäße zu füllen. Also Elisa fordert auch diese Frau auf, aktiv zu werden, was zu tun. Und genauso wie bei Georg Müller, bei der Frau hier, erwartet auch Gott von uns, dass wir Schritte tun, auch wenn wir vielleicht das Endergebnis noch nicht so genau sehen. Für die Witwe war es mit Sicherheit nicht einfach. Sie musste jetzt zu ihren Nachbarn hingehen und fragen, ob sie Gefäße haben kann. Und wer weiß, würde Gott helfen? Es war ja nicht so ganz sicher. Vielleicht hat sie gedacht, Gott hat doch auch nicht geholfen, als mein Mann gestorben ist. Warum soll er jetzt plötzlich helfen? Wir wissen es nicht. Es war keine einfache Aufgabe für sie. Und doch hat sie es genauso getan, wie Gott es gesagt hat, wie der Elisa es gesagt hat. Sie hat die Söhne genommen, ist ins Haus gegangen, hat die Tür geschlossen. Gott wollte keine öffentliche Sensation, kein großes Wunder hier entstehen lassen in der Situation, sondern er wollte persönlich für die Witwe da sein. Deswegen auch, dass sie die Tür schließt. Gott hat sich um diese Familie persönlich gekümmert, um ihre Situation. Ich fand es ein schönes Bild zu sehen, dass genau in dem Moment die Vermehrung des Öls beginnt, als sie startet, den Ölkrug in die anderen Gefäße zu leeren. Plötzlich kann sie die anderen Krüge füllen. Als sie anfängt, weiterzugeben, da wird sie gesegnet. Und ich denke, das ist ein wichtiges Prinzip, das wir verstehen dürfen. Wenn wir bereit sind, von dem, was wir haben, weiterzugeben, dann werden wir gesegnet. Sprüche 11, Vers 25. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Auch der Georg Müller, von dem wir die Geschichte gehört hatten, der hat gesagt mal, erwarte Großes von Gott und unternimm große Dinge für Gott. Es braucht diese Schritte, von denen ich geredet habe, dass wir anfangen, weiterzugeben von dem, was wir in unserem Haus haben. Vielleicht ist es dran, eine Aufgabe in der Gemeinde zu nehmen und andere Menschen einzuladen, vielleicht auf neue in der Gemeinde zuzugehen. Es gibt so viele Möglichkeiten und jeder von uns hat ganz unterschiedliche Gaben und Aufgaben. Lasst uns leere Gefäße in unserer Umgebung füllen, genauso wie es die Witwe getan hat. Am Ende sind dann alle Gefäße voll. Die Witwe möchte dann nochmal weitermachen, aber der Junge sagt, es gibt nichts mehr. Alle Gefäße sind voll und sie kommt dann freudestrahlend zu Elisa, so stelle ich es mir vor. Es ist genug Öl da, und damit sie dann jetzt die Schulden von ihrer Vergangenheit tilgen kann. Sie kann mit ihren Söhnen in der Gegenwart leben und sie kann sogar vorsorgen für die Zukunft. Und vielleicht kann sie auch anderen Gutes weitergeben. 2. Korinther 9, Vers 8 möchte ich da noch lesen. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. 2. Korinther 9, Vers 8 war das. Genau das hat die Witwe erfahren. So eine wunderbare Zusage gilt auch heute. Gott kann unseren irdischen Mangel helfen. Ja, sie hat so viel erhalten, die Witwe, um auch ihre Kinder für die Zukunft vorzusorgen. Und mit Sicherheit kann sie auch anderen davon teilen. Gott ist auf diese unbedeutende Frau eingegangen. Er war für sie da. Ihre Not war ihm wichtig. Er hat sich für sie interessiert. Und er kann auch dir helfen. Es gibt keine Zusage, dass alles perfekt wird auf dieser Welt. Wir sehen auch nicht, dass der Ehemann von dieser Witwe wieder auferstanden ist und dass sie dann als glückliche Familie dahin gelebt haben, sondern die Situation war gleich weiter dieselbe. Aber trotzdem hat Gott in Fürsorge sich um sie gekümmert. Er war für sie da und er kann auch dir helfen und euch helfen, euch durchzutragen, zu stärken in all den Situationen. Und Gott möchte nicht nur unseren irdischen Mangel ausfüllen. Da möchte ich gerade noch mal darauf hinweisen, dass Jesus doch am Kreuz gestorben ist, um uns eine Perspektive weit über dieses Leben hinaus zu bieten. Er ist am Kreuz gestorben, er hat sein Leben gelassen, er ist auferstanden. Und er bietet uns eine Perspektive, die weit in die Ewigkeit hineinreicht. Und damit tut er noch viel mehr. Er bereitet uns eine Zukunft. Genauso wie für die Witwe er auch gesorgt hat, dass sie keine Angst haben musste, was kommt in den nächsten Jahren. Sie hatte jetzt genug Öl, das sie verkaufen konnte. So brauchen wir auch keine Angst haben, was wird nach dem Tod sein, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn wir uns für ihn entschieden haben. Dann wird das Leid gestoppt sein in der Ewigkeit. Ja, ich möchte damit abschließen, noch einmal auf diese Frage hinzuweisen, damit ihr vielleicht das als Erinnerung aus meiner Botschaft mitnehmen könnt. Was hast du in deinem Haus? Denkt über diese Frage nach, nicht nur heute, nehmt sie auch mit. Was hat Gott dir anvertraut, das er gebrauchen könnte? Vielleicht ist es was Kleines, was Unbedeutendes, aber gerade das will Gott nutzen. Und dann lasst uns gehen und Schritte wagen im Vertrauen auf Gott. Lasst uns das, was wir haben, ihm hinlegen und daran glauben, dass er das vermehren kann. Wenn wir beginnen, unsere Sachen weiterzugeben, dann entsteht ein Strom des Segens.
Ja, ich begrüße alle auch herzlich zum Gottesdienst heute Morgen. Ich freue mich, dass wir uns heute nochmal mit dem Thema Elisa beschäftigen können. Wir haben bei uns in Rielingshausen im Hauskreis im letzten Jahr Elia betrachtet. Und es ist einfach sehr spannend, wie diese Geschichte weitergegangen ist. Und ich möchte mit uns zwei weitere kurze Episoden aus dem Leben von Elisa betrachten, wo wir einfach auch nochmal sehen werden, wie er in vielem ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus ist. Und wir lesen im Kapitel 4 weiter, die Verse 38 bis 41. Der Text wird hier eingeblendet, aber ihr könnt gerne auch in euren Bibeln mitlesen. Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. Und als die Propheten Jünger vor ihm saßen, sprach er zu seinem Diener: Setze einen großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Propheten Jünger. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln, und fand ein Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Und als er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse. Sie kannten es aber nicht und legte es den Männern zum Essen vor. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen: O Mann Gottes, der Tod ist im Topf, denn sie konnten es nicht essen. Er aber sprach: Bringt Mehl her. Und er tat es in den Topf und sprach: Lege es den Leuten vor, dass sie essen. Da war nichts Böses mehr im Topf. Ja, es war eine notvolle Zeit damals. Die Oberen Israels gingen alles andere als den Glaubensweg. Es war Hunger. Aber es ist schön zu sehen, wie mitten in dieser notvollen Zeit es beginnt, in der Wüste zu blühen. Überall in Israel entstehen so kleine Prophetengemeinschaften. Junge Männer haben Interesse am Wort Gottes. Also auch in Gilgal, dieser altehrwürdigen Stadt in der Jordanebene, die schon zur Zeit vom Josua eine große Rolle gespielt hat. Und so sitzen sie vor Elisa. Sie hängen an seinen Lippen. Sie saugen alle Worte auf, die er sagt. Und Elisa kann ihnen vollmächtig das Wort Gottes bezeugen. Ich finde schön, was für eine ganzheitliche Sicht Elisa hier hat. Er ist nicht einfach der Lehrer, der lehrt und der Rest interessiert ihn nicht, sondern er merkt, seine Schüler, die haben ein Problem, die haben Hunger und er kümmert sich um dieses Problem. Diese ganzheitliche Sicht, die hat mich sehr beeindruckt. Die finden wir in der ganzen Bibel von vorne bis hinten. Jesus predigt, aber er heilt auch Menschen und speist Menschen. In der ersten Gemeinde, da gab es Prediger, aber es gab auch Diakone, wir haben es gehört, die sich um Witwen und Arme gekümmert haben. Mission und Diakonie sind eben von Anfang an die beiden Dienststandbeine gewesen der Gemeinde Jesu. Und davon möchte ich lernen. Predige ist gut. Predigt hören ist wichtig. Und es ist Luxus, dass wir heute drei Predigten hintereinander hören können. Aber es ist auch wichtig, was zwischen den Predigten ist. Vielleicht ist einer oder andere von euch darunter, der sich nächste Woche gar nicht mehr erinnert, was in den Predigten gesagt wurde. Aber der sich erinnert, wie so ein alter Bruder mutmachend die Hand auf die Schulter geklopft hat, wie jemand gefragt hat, wie geht's dir? Und so sagte Lisa, setz mal den großen Topf aufs Feuer. Und da geht so ein junger Prophetenschüler los in die Jordanebene. Er muss wohl der dortigen Pflanzenwelt nicht ganz kundig gewesen sein. Auf jeden Fall nimmt das erste Beste, was irgendwie nach Gemüse aussieht, packt es in den Bausch seines Gewandes, kommt nach Hause, zeigt es ganz stolz vor, schaut mal, was ich gefunden habe. Er schnippelt es schön in mundgerechte Stücke und wirft es in den Topf. Und dann kann es aufs Essen zugehen. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das abgelaufen ist. Die ganze Meute ist versammelt. Elisa spricht das Tischgebet. Die ganze Meute brüllt, alle Mann ran, haut rein, guten Hunger. Die ersten Löffel gehen zu den Mündern. Mit jedem Löffel geht der Mundwinkel mehr runter. Dieses Zeug kann ich nicht essen. Sie konnten es nicht essen. Was von Jammer, was von Enttäuschung liegt in diesem kleinen Satz. Ein ganzer Topf und man kann es nicht essen. Ungenießbar. Also diese Kolloquinten, so haben die anscheinend Kreise, die dieser Prophetenjünger da gesammelt hat, die waren zwar nicht tödlich giftig, aber haben ordentlichen Dünnpfiff verursacht mit Übelkeit und Erbrechen, also auch nicht so schön. Es ist bitter, wenn der Tod im Topf ist. Ich musste denken, armer Prophetenjünger, du hast dir so Mühe gegeben. Und was ist das Ende des Liedes? Der Tod im Topf. Du bist extra vielleicht in der Mittagshitze losgegangen, hast für die ganze Mäue Essen geholt. Und was ist das Ergebnis? Der Tod ist im Topf. Kennen wir das vielleicht auch aus unserem Leben? Du gibst dir Mühe. Du bereitest gewissenhaft eine Predigt vor, wälsch alle möglichen Kommentare, die du findest. Und was ist das Ergebnis? Sind wieder 5 eingeschlafen. Du übst gewissenhaft ein Lied bis zum geht nicht mehr. Und was ist das Ergebnis? Keiner singt mit, keiner kennt es, keiner mag es. Der Tod im Topf, das ist was Schlimmes. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist zu vieles, es verdorrt. ohne dein Wort, dichtet Jörg Swoboda. Kennen wir das auch, der Tod im Topf im eigenen Herzen? Wenn wir manchmal erschüttert sind, was für Gedanken in unseren Herzen hochsteigen, was für destruktive und auch manchmal Hassgedanken. Tod im Topf in der Familie vielleicht, wenn wir einfach so nebeneinander herleben, wenn wir uns nicht als hilfreiche Ergänzung sehen, sondern als Konkurrenten, wenn wir die gut gemeinte Kritik des anderen nicht als Hilfe, sondern als persönlichen Angriff empfindet. Tod im Topf vielleicht auch in der Gemeinde, wenn äußerlich so viel läuft, aber der Einzelne auf der Strecke bleibt, wenn wirkliche Liebe, wirkliche Gemeinschaft fehlt, wenn es bloß noch um Einhalten von Ordnungen geht, anstelle lebendig mit Jesus unterwegs zu sein. Ja, seit dem Sündenfall ist bei uns der Tod im Topf. Kann man was machen, wenn der Tod im Topf ist? Ja, man kann. Deswegen wurde diese Geschichte ja für uns aufgeschrieben. Und die Jünger machen es uns vor. Sie schrien auf. Die englische Übersetzung hat es sehr schön wiedergegeben. They cried out. Dieses crying out, das ist es. Wenn der Tod im Topf ist, dann dürfen wir das nicht einfach so hinnehmen. Wird sich schon wieder geben. Ist halt so, kann man nichts machen. Nein, es wird sich nicht geben. Es ist nicht einfach so. Da muss der Aufschrei erfolgen, das soll nicht so sein. Aber man muss da denken, das Eigentliche ist ja nicht der Aufschrei, sondern an wen wir uns wenden. Und was machen die? Sie rufen ihren Mann Gottes, ihren geliebten Elisa, ihren geliebten Lehrer. Und es ist auch für uns die einzige Option, wenn bei uns der Tod im Topf ist, rufen nach dem Mann Gottes. Jesus ist der Mann, der helfen kann. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und Elia kommt und hilft. Ich finde es souverän, wie er hier auftritt. Er schaut ruhig zu. Er spricht wenig. Er handelt sicher und besonnen. Hat mich an manche Situation aus meiner Assistenzarztzeit erinnert. Da waren wir manchmal im Krankenhaus in der Notaufnahme eingeteilt. Da sind immer wieder Patienten gekommen, wussten wir einfach nicht, was sie haben. Hat man so eine halbe Stunde rumgemacht, keine Ahnung, was der hat. Da hat mal den Oberarzt gerufen, können Sie mal kommen, ich komme nicht weiter. Und der Oberarzt kam, hat 3 Fragen gestellt, hat ein bisschen untersucht. Der Mann hat das und das, machen Sie das und das. Ja, so ist es eben. Jesus hat den Überblick, den wir oft nicht haben. Und ihn dürfen wir immer wieder rufen, nicht nur in der Not, ihn dürfen wir die ganze Zeit bei uns haben und im Gespräch mit ihm bleiben. Und sie empfiehlt Elisa, schüttet doch Mehl in diesen Topf hinein. Mir ist nicht bekannt, dass es eine chemische Reaktion gibt zwischen Mehl und Kolloquinten. Es ist schlichtweg ein Wunder, dass aus so einer bitteren Kolloquintenstampfe ein schmackhaftes, genießbares Mahl wird. Aber das Mahl hat auch eine tiefe symbolische Bedeutung. Mahl und Jesus hängen zusammen. Mehl entsteht ja aus zerstoßenen Weizenkörnern. Und wir wissen, wer sich im Neuen Testament als das Weizenkorn bezeichnet, das in die Erde fällt und stirbt und Frucht bringt, das ist Jesus. Dadurch, dass sich Jesus für uns zermahlen ließ, dadurch, dass er für uns gestorben ist, dadurch, dass er sein Blut für uns vergossen hat, können giftige Menschen zu genießbaren Menschen werden, können harte, unbarmherzige Gemeinden zu freundlichen und barmherzigen Gemeinden werden. Mehl ist die Lösung, auch heute. Deswegen nimm doch Jesus mit hinein in alles, was du tust. Wie viel Änderung, wie viel Unterschied kann ein Mensch erbringen, der den Sinn Jesu hat, der sich auch als er zerstoßenes Weizenkorn zermahlen lässt, der nicht in erster Linie nach sich selber schaut, sondern nach dem anderen, dem es nicht um seine Ehre primär geht, sondern um Jesus und um seine Ehre und das Wohl des Nächsten. Und solche Menschen sind so heilsam für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für unsere Gesellschaft. So schenkt Jesus Veränderung vom Giftigen zum Genießbaren, vom Ungenießbaren zum Schmeckenden. Und ich musste denken, so war der Dienst dieses jungen Prophetenschülers doch nicht umsonst. Denn wenn der Herr das Haus baut, dann arbeiten nicht umsonst, die daran arbeiten. Und Jesus kann aus dem, was wir vergeigen, was wir so oft auch vielleicht in der Familie und in der Gemeinde vergeigen, noch eine wunderbare Symphonie machen zu seiner Ehre. Das ist Gnade. Ich möchte noch den zweiten Text lesen, der schließt sich unmittelbar an, die Verse 42 bis 44. Da sehen wir eine weitere Veränderung, nämlich von ganz wenig zu ganz viel. Es kam aber ein Mann von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide in seinem Beutel. Er aber sprach: Gib's den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sprach: Wie soll ich davon 100 Mann geben? Er sprach: Gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr: Man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen, und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Vermutlich hier, gleicher Ort, gleiche Prophetengemeinschaft, es ist immer noch Hunger. Und da kommt plötzlich ein Mann aus diesem unaussprechlichen Ort, Baal Shalisha, kennt ihr auch nicht, wahrscheinlich haben die Leute damals gesagt, was kann aus Baal Shalisha Gutes kommen, und bringt dieser Prophetengemeinschaft etwas vorbei. Muss ich denken, so ist Gott. Er hat immer wieder Möglichkeiten, von einer Ecke zu helfen, von dem wir nie das gedacht hätten. 20 Brote und frische Körner bringt dieser Mann vorbei. Ich musste denken, dieser Mann hat einen besonderen Durchblick gehabt. Das waren ja die ersten Körner von seiner Ernte. Und diese Erstlinge, die waren ja eigentlich für den Priester bestimmt. Jetzt gab es da keinen Priester im Nordreich. Und er hat gespürt, das eigentliche geistliche Leben, das spielt sich nicht in Dan oder Bethel ab, wo diese Heiligtümer sind, sondern hier in dieser armen Prophetengemeinschaft, da ist der Ort für diese Erstlingsgabe. Und Elisa, der nimmt diese Brote und gibt sofort weiter an seinen Diener, verteilt es mal unter diese 100 Prophetenjünger. Das ist wahrscheinlich der Gehasi, dieser Diener, den wir auch von anderen Geschichten kennen. Und dieser Gehasi, der muss wohl ziemlich klug gewesen sein. Zumindest konnte er gut rechnen. Und er rechnet ganz arithmetisch. Was gibt 20 durch 100? 0,2. Ein Fünftel. Ein Fünftel Brot ist es viel für einen. Wir müssen wissen, damals die Brote, das waren nicht so diese 3 Pfünder Bauernbrot, die man bei uns im Regal sieht, sondern das waren dünne Fladenbrote, vielleicht ein Finger dick, nicht größer wie ein Frühstücksteller. Ein Fünftel Fladenbrot, ein kleines Pizzastückle, das reicht nicht für so einen jungen Bären, der Hunger hat. Das ist die eine Art zu rechnen, arithmetisch. Aber es gibt noch eine andere Art zu rechnen, und die heißt Glauben, die heißt Vertrauen. Und diese Rechenart, die beherrscht der Elisa. Die möchte ich auch lernen, diese Rechenart. Ich bin da noch ganz ABC-Schütze, aber ich möchte es lernen zu rechnen, mit dem zu rechnen, was Gott kann, was Gott versprochen hat und nicht mit dem, was ich vor Augen habe. Und so sagt Elisa zu seinem Diener einfach der gleiche Satz: Gib's dem Volk, dass sie essen. Frag nicht, ob es reicht, gib's einfach weiter. habe mich gefragt, warum ist denn der Elisa eigentlich so sicher, dass er das machen kann? Er fügt einen kurzen Satz hinzu, und das ist der wichtigste Satz in diesem Abschnitt. Denn so spricht der Herr: Man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Also eine ganz klare Verheißung Gottes, die er hat. Hier sehen wir den Unterschied zwischen einem leichtsinnigen Scheinglauben und einem biblischen Glauben. Biblischer Glaube, das ist nicht einfach ein Wagnis, ein Risiko. Ein subjektiver Eindruck könnte halt so sein, deswegen mache ich es. Sondern er stützt sich auf ein klares Wort Gottes. Weil es Gott gesagt hat, deswegen mache ich es. Er hat es gesagt und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt, dichtet Philipp Spittal mal. Und so gibt die Gehasi diese 20 Brote diesen 100 Leuten und es reicht. Es reicht für viele, es reicht für alle und es bleibt noch übrig. Und hier ist ja die Parallele zu der Speisung von der 5000 auf der Hand. Hier 20 Brote für 100, dort 5 Brote für 5000. Und da sehen wir den Unterschied zwischen Elisa und Jesus, da sehen wir, wer der Größere ist. Und wir können auch sagen, hier ist mehr als Elisa bei Jesus. Dieser Abschnitt hat zunächst mal die gleiche Aussage wie der Nathanael, auch von seinem Abschnitt her. Bring ihm doch dein Weniges. Ich denke manchmal auch oftmals, was kann ich schon bringen? Meines ist doch so mickrig. Im Vergleich zu dem bin ich so mangelhaft und kann überhaupt nichts. Aber ist da nicht auch der Tod im Topf, wenn wir so denken? Unser Gott ist groß. Er kann aus so wenig so viel machen. Unser Gott kann noch viel mehr. Die Kirchen- und Missionsgeschichte, die ist voll von Beispielen, wie Gott eben aus wenig viel macht. Wenn ihr mal nach Halle an der Saale kommt, schaut euch mal die frankischen Stiftungen an. Das sind ganz große, repräsentative Gebäude, auch noch heute. Ein großes diakonisches Werk im 18. Jahrhundert. Bibelschule, Mission, Bibelgesellschaft, Waisenhaus, Pädagogium, also eine riesige Sache. Und es hat ganz klein angefangen mit einer einzigen Spende, die ein Mann, dem August Hermann Franke, dort vorbeigebracht hat. Das ist heute noch ein redendes Beispiel, wie Gott aus wenig viel machen kann, und das kann er auch heute noch machen. Aber dieser Text hat noch eine Aussage, die darüber hinausgeht. Es blieb übrig. Es ist noch was übrig geblieben. Und mit dieser Frage möchte ich an uns alle schließen: Bleibt was übrig von diesem Tag für andere? Ist dieser Tag ein frommer Selbstzweck? Oder nimmst du was mit, was übrig bleiben kann für deine Familie, für die Arbeitskollegen morgen früh am Arbeitsplatz, für deine Nachbarn, für deine Gemeinde? Gott gibt so überfließend. Wenn ihr nachher heimfahrt, dann fahrt ihr an viele Bäume vorbei, die voll sind mit Birnen und Äpfeln, die fallen einfach so runter, niemand liest sie auf. Gott gibt so überreich, überfließend. Psalm 23 heißt: Er salbt unser Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Und gelobt sei unser Gott, der so reichlich gibt. Amen.
Because he lives, I can face tomorrow. Weil er lebt, weil Jesus lebt, kann ich in den morgigen Tag gehen, kann ich in die Zukunft gehen. Und wir haben jetzt immer wieder gehört, dass wir in unserer menschlichen Limitation sind, in unserer Schwachheit, am Ende, Tod im Topf. Und da Gott eingreift, Gott kommt. Und es ist gut, wenn wir das immer wieder auch erkennen, den Faktor Gott zu sehen. Nicht Elisa. Ja, wir haben das Thema Elisa, mächtig in Wort und Tat oder Werk oder so. Aber Elisa war das Werkzeug. Natürlich, er musste sich hingeben. Diese Witwe musste Vertrauen üben und praktizieren. Aber letztendlich war es Gott, der hilft, der eingreift. Und ich hoffe, dass wir das heute mitnehmen, auch mit der letzten kurzen Geschichte noch, dass Gott mit uns geht und er uns hilft und beisteht in unseren Limitationen. Wir haben schon gehört, diese Frau, diese Witwe, Gott sorgt sich um einzelne Menschen, aber er sorgt sich auch um Könige, um Herrscher, um Regierende. Und da wollen wir auch beten, dass Gott ihnen Weisheit gibt. Ich möchte nicht auf alle Details eingehen vom Kapitel 3, nur vielleicht so zwei, drei Verse erwähnen, wo eben jetzt Könige Hilfe brauchen. Es waren vier Könige und die kamen in Bedrängnis, wenigstens drei davon. Und sie wurden bedroht von einem Königreich. Und diese drei Königreiche, sie haben sich überlegt, wie können wir dem begegnen, diese Not? Es war Israel, Juda und dann noch ein anderes Königreich, das im Bund war mit ihnen. Vielleicht wissen wir, dass das nördliche Königreich von Israel, eben Israel, diese 10 Stämme, dass da kein König war, der tat, was dem Herrn wohlgefiel. Alle taten, was Gott missfiel. Juda gab es immer wieder mal Könige und jetzt ist eben Josaphat dort in Juda im Südreich und er wird eingeladen, eben gegen diesen anderen König Moab zu gehen, weil die abgefallen sind, die sind untreu geworden und sie hatten das Gefühl, da muss irgendein Gericht her. Die Geschichten im Alten Testament sind nicht immer ganz so einfach zu verstehen von unserer Zeit her. Vor allem eben, wenn es um Krieg geht oder solche Dinge. Aber grundsätzlich können wir festhalten, Gott zeigt uns, dass er ein Anliegen hat für uns Menschen. Er hat ein Anliegen, er möchte Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt. Und so segnet Gott Israel, damit sie Segen sind für alle Nationen. So ein Modell, ja, wo man sehen kann, so sieht ein Volk aus, das Gott, der Herr, segnet. Leider sind wir Menschen abgewichen von seinem Weg, bis hin zu ganz gräuliche Dinge, die auch in Kanaan geschehen sind, Kindermord oder Kinderopfer. Und Gott lässt Gericht zu. Das sind Erziehungsmaßnahmen von Gott. Auch über Israel kommt Gericht, von Assyrien, von Babylon später. Und jetzt sind die Könige hier in Not. Und wir lesen Kapitel 3, Vers 10. Da sagte der König Israels, o weh, das ist Joram, o weh, der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Sie haben einen Plan gemacht, diese Könige mit ihren Beratern, und das waren keine Schulbuben irgendwie, das waren weise Männer, die da auch beraten haben. Und sie sagten, wir gehen südlich über die Wüste und greifen dort die Moabiter an. Es war ein menschlicher Plan, ein kluger Plan. Aber jetzt waren sie in der Wüste 7 Tage und hatten kein Wasser mehr. Wir kennen das nicht in unseren Breitengraden. Wüste und kein Wasser. Oh weh, sie auch in der Limitation, ja. Was tun wir jetzt? Gott lässt manchmal solche Dinge zu, wo wir kapitulieren. Manchmal sind wir so in Fahrt, dass Gott auch manchmal unsere Grenzen aufzeigt. Habe ich persönlich auch schon erlebt. Das tut manchmal weh. Der Schmerz soll uns aber zu Gott führen. Das hat es hier auch getan. Aber wen beschuldigen Sie? In Vers 10, da steht, der Herr hat uns in diese missliche Lage geführt. Es ist Gott schuld. Aber ja, Gott hat es zugelassen, damit sie aufhorchen und damit sie den Herrn suchen. Und da kommt Josaphat auf eine glorreiche Idee, Vers 11. Josaphat sagte, ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Knechten des Königs Israels, hier ist Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia Wasser auf die Hände goss. In guten Zeiten fragen wir oft nicht nach Gott. Und ich empfinde, dass die Gesellschaft in Deutschland in so einer Zeit lebt, wo der Grundwasserspiegel des Glaubens und des Vertrauens an Gott sehr tief ist. Und so lässt manchmal Gott Not zu. Und wir wissen alle und kennen das, in einem abstürzenden Flugzeug oder bei Überwindstärke 10, da gibt es keine Atheisten mehr. Da rufen Menschen zu Gott. Und so lässt Gott manchmal so etwas zu, damit Menschen zu ihm rufen. Oh weh, ist jemand da, der uns da helfen kann? Es ist einer, der Diener Elias, Elisa. Er wird hier als Diener gezeigt, der Wasser auf Elias Hände goss. Ist ein Bild für Diener. Das ist das Naturell von Elisa. Ja, er hatte eine Position als Prophet, aber sein Naturell war, Diener zu sein. Und das zeigt uns die Bibel immer wieder auf. Hirtenämter oder Hirtendienste. Wie Jesus selber, der gute Hirte, der gekommen ist, sein Leben zu lassen. Und so können wir auch Elia uns vorstellen. Wie Jesus, der sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Rettung für viele Menschen. Und so ist Elisa auch ein Hinweis auf Jesus. Und hier steht in Vers 12, des Herrn Wort ist bei ihm. Interessant. Da ist jemand, der Gemeinschaft hat mit Gott, der auf Gott hört, dem dieses Wort wichtig ist, der von dem lebt. Der hat eine Verbindung zu Gott. Es ist gut, gehen Sie nicht zu irgendeinem Medium, Astrologen oder Totenbefrager oder so, gibt es heute auch. Sie gehen zu einem Menschen, der mit Gott in Verbindung ist. Und es ist gut, wenn wir auch solche Leute kennen. Reife Christen, wo wir auch Rat holen können. In Jeremia 29, 14 steht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und die Könige haben das getan. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Vers 13. Elisa trifft sich jetzt mit dem König von Israel, Joram. Stellen wir uns mal diese zwei Männer vor. Der eine vermutlich Königsgewand oder wenigstens ziemlich prunkvoll in seinem Soldatengewand oder wie auch immer, vielleicht eine Krone auf dem Haupt, irgendein Zepter oder so, ein König, ja, begegnet einem, was war, jämmerlich aussehenden Propheten, ja. Ich weiß nicht, wie der angezogen war. Mit irgendeinem Leinentuch oder so, ein Stock in der Hand, ein Stab, langer Bart vielleicht, ja, verzottelt vom Wind und Wetter. Und was sagt Elisa zu dem König, zu diesem mächtigen König? Nicht so politisch korrekt, würde ich sagen. Er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Er zeigt damit, ich stehe vor Gott, nicht vor Menschen. Ja, wohl sollen wir Regierende respektieren, steht im Neuen Testament auch, Obrigkeit gehorsam sein. Aber hier war Elisa ein Prophet und er wusste genau, dieser König Joram, er hatte seine Propheten in seinem Land. Das waren alles falsche Propheten. Die haben nichts Gutes prophezeit. Dort hat er sich Rat geholt. Warum kommt er jetzt zu mir? Ich habe eigentlich mit dir nichts zu schaffen. Ich stehe vor Gott. Ich weiß überhaupt nicht, ob du auf mich hörst, aber er sagt, weil Josaphat da ist, will ich dich anhören. Weil Josaphat eben ein Mann Gottes ist oder der auf Gott hören möchte. Er sagt nämlich in Vers 13, geh doch zu deinen Göttern oder zu deinen Propheten. Aber um Josaphats Willen will ich dich anhören. Er ist ein Mann, der vor Gott steht. Auch ein schönes Bild, wie Jesus selber auch, der vor Herodes steht, vor den Mächtigen dieser Welt. Vor Herodes gibt er überhaupt keine Antwort. Auch so wie, was soll ich mit dir zu schaffen? Du hast Johannes den Täufer geköpft, Gott zum Schweigen gebracht. Was soll ich dir noch sagen? Finde ich eine interessante Parallele. Und jetzt möchte ich einen kleinen Exkurs über Musik und über Lied noch abschließen. Elisa, mächtig in Wort und Werk, aber auch mächtig im Lied oder besser gesagt im auf Gott hören. Er sagt nämlich in Vers 15, so bringt mir nun einen Spielmann, jemand, der auf Harfe spielt oder irgendein Musikinstrument. Als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf ihn und er erklärt jetzt, was getan werden soll. Und dann kommt der Sieg und der Sieg ist erstaunlicherweise eben nicht durch Kampf, sondern Gott hat irgendetwas getan, ihr könnt es nachher nachlesen, wo eben Israel gar nicht kämpfen musste, sondern Gott hat den Sieg ihnen geschenkt. Aber zu diesem Fall hier, Musik, um Gottes Gegenwart zu erleben, fand ich interessant hier. Als der spielte, kam die Hand des Herrn auf ihn und er hatte Eindrücke, er hat eine Botschaft von Gott bekommen. In Epheser Kapitel 5, Vers 19, da steht, ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Und das wollen wir auch tun, auch in der Gemeinde. Wir können es privat für uns tun, aber auch in der Gemeinde mit Instrumenten. Wir wollen Gott loben, ihn anbeten. Das ist nicht etwas am Rande, so am Anfang, so als Anhängsel und am Schluss noch, das tun wir einfach so. Nein, das ist Teil des Gottesdienstes, zu singen, von Herzen zu singen und mitzudenken. Es ist gut, wenn wir das uns immer wieder sagen. David, er besänftigte Saul durch Musik. Gottes Geist wirkte durch Musik. Musik hat das Potenzial, unheimlich viel Böses zu bewirken, aber auch das Potenzial, unheimlich viel Gutes zu bewirken. Und das wollen wir tun. Dass Musik, dass Lieder uns bewegen zur Anbetung, zum Nachdenken über das, was wir singen. Das ist auch Wort Gottes, das ist eine Predigt für uns, die Lieder. Wie auch im Josaphat in einer Geschichte Gott anbetet und Gott den Sieg schenkt. So erleben wir Musik und Lied als etwas, das unseren Geist erhebt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Deshalb ist es etwas Wichtiges und wir wollen schauen, dass wir genug singen in den Gemeinden. Und wir haben alle gemerkt, ja, so Corona und danach irgendwie müssen wir das wieder etwas erwecken. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, einfach wirklich gut und genug zu singen in unseren Gemeinden. Satan hasst es, wenn wir Gott anbeten. Gott, er mag Musik. Er hat uns in sein Ebenbild geschaffen. Wir haben es gehört, mehr wert als ein ganzes Spatzenvolk, ja. Und nur wir Menschen machen Musik und Lieder und dichten, ja. Tiere tun das nicht. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen und wollen durch Musik ihn anbeten. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Musik. Und das ist ein Thema mit viel Potenzial zum Streit und auch Trennung in Gemeinden. Und das ist sehr schade, weil es uns eben so zu Herzen geht und uns bewegt. Es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir alle geprägt worden sind. Geprägt durch unsere Familie, durch unsere Gemeinde, wo wir aufgewachsen sind, in der Kultur, in der wir leben, dass wir das erkennen. Wir sind geprägt worden. Und jeder meint, er ist die Mitte und hat das beste Gespür für geistliche Musik oder christliche Musik. Es ist gut, wenn wir das erkennen. Ich bin geprägt worden. Ein Beispiel, ich war in der Bibelschule in der Schweiz und da war ein Zimmernachbar, der liebte Marschmusik. Und ich habe das gar nicht gemocht. Für mich war das so Dritte Reich Musik, ja. Ich hatte Filme gesehen vom Dritten Reich, Hitler und das Ganze, ja. Und irgendwie habe ich das verbunden mit dem Dritten Reich. Und ich habe das nicht gemocht. Für ihn war das Nationalstolz, ja. Und er hat es gerne gehört. Geprägt worden. Wie sind wir geprägt worden? Oder in Pienji kam ein Kurzzeitler und hat mir mal gesagt, ihr singt keine geistlichen Lieder hier. Okay. Hat mich etwas erstaunt und da ich in Pienji aufgewachsen bin, hat es mich fast ein bisschen angegriffen. Und ich habe gesagt, du, ich bin bewegt von diesen Liedern. Auch Chorisse, ja, mit der Gitarre, mit Tambourinen und wie die Menschen singen. Er ist einfach geprägt worden und hat gemeint, so ist es richtig, geistlich zu singen. Deshalb ist es gut, wenn wir verstehen, ich bin geprägt worden. Wenn ich euch jetzt ein einheimisches, wir sagen Tokples-Lied, ein einheimisches Lied vom Hochland von Pinji abspielen würde hier, ihr würdet wahrscheinlich die Ohren ein bisschen zuhalten. Für uns ist fast ein bisschen wie ein Jammergesang, aber es sind manchmal nur drei Töne. So. Fast ein Jammergesang, aber ich habe schon gesehen, wie die Leute singen und Tränen in den Augen haben. Es bewegt sie. Mich lässt es völlig kalt. So ist Musik. Und deshalb ist es Potenzial für Spannungen in der Gemeinde. Und gut zu erkennen, ich bin geprägt worden. Wir haben 2013 haben wir uns überlegt, was wollen wir für die Gemeinde? Welchen Weg wollen wir gehen? Was sagt auch die Bibel über Musik? Da möchte ich ganz kurz noch was erwähnen. Es gibt eine Vielfalt an Instrumenten in der Bibel. Es gibt eine Vielfalt an Lautstärken und Klängen, an Sängern, eine Vielfalt an Ausdrucksformen, eine Vielfalt an Inhalten. Oder auch Körperhaltungen, stehend, Hände hochhaltend und verschiedene Haltungen in der Bibel. Eine Vielfalt an Stimmungen, manchmal Freude, manchmal Klagen, manchmal Bekenntnis, Sündenbekenntnis im Lied. Und diese Vielfalt darf sein. Unsere Vision ist, wir wünschen uns eine Gemeinde, in der von Herzen und aus voller Kehle Gott gelobt wird. Wir wollen das Alte mit den Jungen den Namen des Herrn loben. Wir träumen davon, dass der Stil eher in den Hintergrund rückt und die verschiedenen Generationen in Liebe aufeinander Rücksicht nehmen. Wir wollen Lieder singen, die auch gemeindeferne Menschen ansprechen, damit diese sich für die Botschaft des Evangeliums öffnen. Das war so eine Grundlage, die wir gerne weiter vermitteln. Und ich hoffe, dass wir das auch in unseren Gemeinden praktizieren können und dass wir Gemeinden sind, die wirklich von Herzen Gott loben und singen. Und das ist ansteckend. Der Stil ist nicht ganz so entscheidend. Dass wir durch die Botschaft ergriffen werden und bewegt werden. Und das wollen wir heute auch mitnehmen in unseren Limitationen, wo Gott uns hineingestellt hat. Den Faktor Gott nicht vergessen. Er wirkt durch uns. Wir wollen jetzt noch beten, Jürgen, wenn du kommst und noch zum Abschluss mit uns betest.